Schiedsmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Nadja Musal in Grünes Leihhaus an der Reeperbahn. Hallo, liebe Nadja.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir so spontan, muss man ja sagen, hier sein dürfen.
Ja, sehr gerne.
Das war ja eine ganz schöne Hauruck-Aktion von uns, ne?
Ja, ich habe mich so ein bisschen überfallen gefühlt, aber gut, das haben wir ja hingekriegt und jetzt sind wir hier.
Aber du hast ja gesagt.
Ja, genau. Spontan.
Ja, sehr gut. Bist du so spontan?
Nicht immer. Ich plane gerne, organisiere gerne viel, aber jetzt so auf der Arbeit müssen wir spontan sein. Wir wissen ja immer nicht, was so reinkommt.
Ja, ist immer ein bunter Blumenstrauß wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Genau.
Ich habe auf eurer Homepage gesehen, dass da steht irgendwie, ihr seid Deutschlands größtes privates Pfandkreditinstitut. Darunter kann sich nicht jeder was vorstellen, der noch nie in so einem Leihhaus war. Und deswegen würde ich dich bitten, das anfangs mal zu erklären, was ihr hier überhaupt macht.
Genau, wir sind ein Pfandleihhaus, ein Pfandkreditgewerbe mit 21 Filialen in Deutschland. Und wir beleihen eigentlich fast jeden Gegenstand.
Wie genau läuft denn das? Also ich stelle mir vor, ich bin Kunde und komme hierher. Wie geht das dann weiter, das Prozedere?
Genau, der Kunde kommt, muss sich lediglich ausweisen können und einen Pfandgegenstand haben, den wir taxieren können. Das kann Schmuck sein, Technik, Handys, Laptops, Spielekonsolen werden eigentlich am meisten abgegeben, Schmuckuhren. Und dann schauen wir nach dem aktuellen Marktwert und davon geben wir einen Beleihungspreis. Und wenn der Kunde damit einverstanden ist, dann brauchen wir den Ausweis und dann bekommt er den Vertrag mit 6 Monate Laufzeit.
Okay, also ich gebe hier irgendwie was ab, von dem ich denke, das hat einen Wert.
Genau.
Oder auch nicht vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht kommen auch Menschen, die nicht was abgeben, von dem sie genau wissen, es hat eigentlich keinen Wert.
Ja, also sicher. Viele kommen auch mit vergoldeten Sachen, mit Technikgegenständen, die schon zu alt sind, wo wir überhaupt gar keinen Beleihungspreis mehr geben können. Sicher, aber gut, dafür sind wir da, dass wir denen das sagen, dass wir schauen, ob wir da was geben können oder nicht. Und es kommt häufig vor, dass man da vielleicht doch nicht zum Geschäft kommt.
Mhm. Was ist deine Aufgabe dabei? Also du bist Pfandleiherin, ja?
Richtig.
Nennt man das so?
Richtig, ja.
Ist das ein Ausbildungsberuf, Pfandleiherin?
Nein, das ist kein Ausbildungsberuf. Learning by doing, sage ich immer. Wenn jemand Pfandleiher sein möchte oder sich dort bewerben möchte, wäre es natürlich vom Vorteil, dass man in irgendeiner Materie schon Erfahrung hat, wie zum Beispiel im technischen Bereich oder auch aus dem Schmuckbereich, Juwelier, Goldschmied, Uhrmacher. Aber es ist kein Muss. Also wir haben oft Quereinsteiger, die wir hier dann einfach mit ausbilden. Also es ist kein Ausbildungsberuf, aber die müssen diese Berufserfahrung natürlich erlernen und wir lernen jeden Tag. Also wir, selbst ich nach 15 Jahren, lerne jeden Tag Neues dazu. Genau.
Was ist denn genau deine Aufgabe? Also du sitzt hinter Panzerglas, habe ich gesehen.
Ja, richtig. Genau.
Und die Kunden kommen dann rein.
Genau, die Kunden kommen rein, ich nehme den Gegenstand, den sie beleihen möchten, entgegen, nehme den Kunden auf und dann prüfe ich den Gegenstand. Bei Gold haben wir natürlich Prüfsäuren, wir haben eine Dichtewaage, wir prüfen die Edelsteine, wir prüfen den Goldgehalt und dann wird es ganz normal taxiert. Bei technischen Geräten müssen wir natürlich auch die Funktion prüfen, ist der Gegenstand in einem einwandfreien Zustand, Mängel aufschreiben, notieren, Sicherheitssperren entfernen und genau, dann schreiben wir den Vertrag und zahlen das Geld aus.
Okay, und wie schätzt du die Sachen? Also hast du da irgendwie mal einen Kurs gemacht oder sowas? Also wenn du das gar nicht gelernt hast, ich stelle mir so vor, jetzt wenn mir jemand einen Ring einfach in die Hand drückt oder so, ist ein bisschen schwer, oder?
Genau, wir haben schon Seminare erhalten, Schulungen erhalten, aber das meiste ist tatsächlich Erfahrung sammeln durch die Arbeit am Kunden. Also es ist kein schulisches Seminar, das einem erklärt, wie erkenne ich 85er Gold, wie erkenne ich Falschgold. Das erlernen wir hier durch die Mitarbeiter, die schon lange in dem Beruf arbeiten. Uns werden Schulungen ermöglicht und die führen wir durch. Aber all diese Sachen, die kann man nicht erlernen. Das geht gar nicht, weil es einfach zu vielfältig ist. Wir nehmen ja von Technik, Schmuck, Uhren, Sonnenbrillen, Instrumente, Kleidung,
Instrumente,
Taschen.
Instrumente, wie willst du denn das bewerten? Gehst dann auf Google und guckst, genau, was das wert ist?
Genau, also wir geben natürlich online die Gitarre ein, gucken, ob wir da das gleiche Modell finden und dann schauen wir, was auf dem Gebrauchtmarkt gerade dafür bezahlt wird. Und davon geben wir unseren Beleihungspreis.
Okay. Und versuchen die Leute dann immer wie wild irgendwie zu diskutieren und zu verhandeln, weil du ihnen für ihr Instrument nur 40 Euro geben willst?
Oftmals, ja, natürlich. Wenn die Leute Geld brauchen, versuchen sie natürlich bestimmt auf das zu kommen, was sie haben wollen, was natürlich nicht immer geht. Aber da finden wir eigentlich meistens immer eine Lösung, dass wir da uns in der Mitte treffen.
Also du lässt auch mit dir verhandeln?
Also wir sind kein Bazar. Das ganz klar, ich bin sehr bestimmt in meinen Beleihungsangaben und wenn ich einen Preis nenne, dann ist es auch der Preis. Aber es gibt natürlich Stammkunden, die wirklich täglich kommen oder Gitarren, die hier jeden Monat rein und raus gehen. Und wenn der Kunde dann mal fragt, Mensch, ich hole das immer wieder ab, ich bräuchte jetzt mal 10 Euro mehr, dann, mein Gott, dann sind das halt mal 10 Euro mehr. Dann schreibe ich dann meinen Namen drunter und dann ist es okay.
Ja, das machst du bei so Stammkunden.
Ja, also das kann auch kein Pfandleiher in irgendeinem Gewerbe verleugnen, dass man doch bei Stammkunden, die über 20, 30 Jahre bei uns sind, dass man da nicht mal 5 oder 10 Euro mehr macht. Das macht, glaube ich, jeder Pfandleiher.
Okay, und das gibt echt Leute, die dann jeden Tag hierher kommen?
Ja.
Jeden Tag?
Ja, jeden Tag. Manchmal sogar 3, 4 Mal am Tag.
Aber was bringen die denn für Sachen?
Es ist so ein Rein-Raus-Geschäft, würde ich sagen. Das sind tatsächlich viel Süchtige, Spielsucht, Drogensucht, die da natürlich auch hier sind, die ihre Fender bringen. Und wenn sie dann aber am Spielautomaten gewonnen haben, dass sie es wieder abholen und 3 Stunden später wiederbringen. Also da haben wir doch ein paar, die wir täglich sehen, ja. Es ist unvorstellbar für alle anderen, aber für uns ist es täglich so.
Wow. Mhm. Und die bringen dann welche Gegenstände?
Meistens ist das Schmuck. Na, Schmuck ist schnell. Eine Kette ist in 2, 3 Minuten geschrieben, geprüft, geschrieben, ausgezahlt. Das ist ein schnelles Geschäft. Und bei Technik ist es, da müssen wir doch mehr prüfen. Und bei den Leuten ist das oftmals Schmuck oder irgendwie eine Uhr, die sie alltäglich tragen, die sie kurz entbehren können. Natürlich auch manchmal ein Handy, was sie für 2, 3 Stunden entbehren können. Aber es sind jetzt keine aufwendigen Gegenstände, die sie groß hin und her schleppen müssen.
Aber wenn ihr den Verdacht habt, irgendwie, dass die Leute hier geklaute Sachen zu Geld machen, was macht ihr dann? Wenn dann ein Abhängiger kommt, wo ganz klar ist, also das kann gar nicht sein, dass der 5-mal am Tag mir hier einen Ring bringt.
Genau, also der Kunde muss sich lediglich mit seinem Ausweis ausweisen. Und sobald der Kunde hier steht und uns einen Gegenstand gibt, erklärt er dort sein Eigentum. Also wir müssen immer davon ausgehen, dass es sein Eigentum ist. Wenn das nicht so ist, dann macht der Kunde sich strafbar. Wir verlangen aber nicht für jeden Gegenstand eine Rechnung. Kein Mensch hat in seinem privaten Haushalt für jeden Gegenstand, der einen gewissen Wert hat, eine Rechnung und kann das belegen. Was wir machen ist, dass wir viel nach Bauchgefühl entscheiden. Wenn natürlich hier ein Herr steht, zu dem jetzt eine Uhr überhaupt nicht passt, sich mit der Uhr gar nicht auskennt und überhaupt nicht weiß, wie teuer die eigentlich ist, wo die her ist, Papiere dazu nicht hat, dann lehnen wir sowas natürlich ab. Es gibt Gegenstände, wo wir eine Rechnung verlangen. Das ist neu verpackte Ware, da müssen wir eine Rechnung verlangen, das geht gar nicht anders. Fahrräder zum Beispiel beleihen wir auch grundsätzlich immer nur mit Rechnung. Oder auch hochwertige Taschen und Uhren müssen einfach mit Rechnung oder Papiere, das muss dabei sein. Ne? Eine hochwertige Uhr ist wie ein Auto und ein Auto kaufe ich auch nicht ohne Brief und das so ist es bei der Uhr auch.
Und habt ihr dann auch öfter mal die Polizei gerufen, wenn Nicht ganz klar ist irgendwie, das gehört dem nicht. Das hat er gezockt.
Nein, also wir lehnen das ab. Wenn das natürlich abgelehnt wird in einer Filiale und er macht es vorsätzlich, probiert es nochmal in der nächstgelegenen Filiale, weil wir hier ja nun 7-mal in Hamburg sind, ist es schon so, dass wir die andere Filiale warnen und dann sagen, das bitte nicht beleihen. Und wenn er das dann natürlich nochmal probiert, dann sind wir angehalten, dort die Polizei mal zu rufen.
Ja. Okay. Und gibt das auch ab und an mal Stress? Wenn ihr Sachen nicht beleihen wollt oder wenn ihr irgendwelche Verhandlungen euch darauf nicht einlasst?
Ja, schon. Jetzt nicht gängig. Also ich will nicht sagen, dass das einmal die Woche passiert, aber so einmal im Monat hat man schon eine kleine Drohung. Oder das Schlimmste war, ich weiß, mit welcher S-Bahn du nach Hause fährst und dann halt, ich warte auf dich, wenn du Feierabend hast. Das war jetzt für mich persönlich das Schlimmste.
Das aber hat ein Kunde zu dir gesagt.
Genau, also der Kunde hat für seinen Gegenstand gar nichts bekommen. Das war einfach nichts für uns, was wir wieder veräußern könnten im Falle, dass das nicht abholt. Und der hat das Handy, also es war ein Handy, hat er dann gegen die Scheibe geschmissen und hat gegengespuckt und die Tür geknallt und hat dann gesagt, ich warte auf dich, ich weiß, wann Feierabend ist und ich weiß auch, in welche Bahn du steigst. Und das ist dann natürlich so, da denkt man kurz drüber nach und hat vielleicht auch ein ungutes Gefühl, wenn man dann rausgeht, aber da holt man sich dann wirklich Hilfe, da ruft man dann bei der Polizei an und fragt.
Und hast du das gemacht, ja?
Genau, ich habe hier bei der Davidwache angerufen und die Beamten kamen und die haben mich dann unten zur Bahn begleitet und dann ist es auch okay. Meistens sind das immer leere Drohungen, ne? Aber man hat natürlich Angst, dass irgendeine Drohung davon mal wahr wird.
Und wie war das danach für dich? Bist du dann, weil die begleiten dich ja dann nicht jeden Abend zur Bahn. Bist du danach hier mit Bauchschmerzen zur Arbeit gekommen?
Nein, also mit Angst oder Bauchschmerzen bin ich in den 15 Jahren noch nie zur Arbeit gefahren, weil ich immer fest daran glaube, dass es egal ist, wo ich hingehe, ob ich es über die Straße wage oder mich in die Bahn setze oder, also sobald ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin, kann mir ja auch was passieren und es muss ja nicht unbedingt bei der Arbeit sein. Also man hat klar, dass man ein ungutes Gefühl hat, wenn sowas passiert an dem Tag, aber dass es jetzt am nächsten Tag auch noch ein ungutes Gefühl, da ist das nicht, nein. Man spricht zu Hause auch darüber und mit den Kollegen und aber ansonsten nee, mit Bauchschmerzen nicht.
Also das war so dein heftigster Fall?
Ja.
Aber ansonsten gab es auch schon häufiger mal Bedrohungssituationen?
Ja, also häufiger eher so Beleidigungen, ne? Das geht bei mir dann aber rechts rein und links raus. Das überhört man und man denkt sich beim nächsten Mal, gut, dass ich den Namen habe, macht einen Eintrag und verlangt nochmal eine Entschuldigung, weil beim nächsten Mal sind sie alle auf einmal ganz freundlich. Also das ist auch so. Ja, sonst wirklich eher Beleidigung. Drohungen sind wirklich sehr, sehr selten.
Aber du sprichst die dann, wenn du ihn das nächste Mal siehst, wenn die kommen, sprichst du sie schon drauf an und sagst, also bevor wir hier jetzt starten, verlange ich eine Entschuldigung von ihnen?
Natürlich, ist ja auch mein gutes Recht. Also die wollen ja auch was von mir. Wir wollen natürlich auch was von denen, ganz klar. Ohne Kunden können wir nicht kein Geschäft durchführen. Aber ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Und gerade bei solchen Beleidigungen, es gibt solche und solche Beleidigungen. Und wenn das dann doch eine sehr vulgäre Beleidigung ist, dann verlange ich beim nächsten Mal eine Entschuldigung.
Was muss ich mir unter einer vulgären Beleidigung vorstellen?
Naja, also wenn sie meine Familie beleidigen oder ich wäre...
Das ist ein Kiez-Podcast, du kannst alles sagen.
Ich wäre eine Missgeburt oder eine Hurentochter oder also das schlucke ich nicht so einfach runter. Das finde ich, das geht gegen mich, nicht gegen meine Arbeit. Wenn jemand sagt, du hast deinen Job verfehlt oder du hast wohl schlecht geschlafen, du machst nur niedrige Preise. Da denke ich mir, komm, da mache ich auch keinen Eintrag, ne? Also so streng bin ich da nicht. Aber wenn das so gegen mich geht und gegen meine Persönlichkeit, dann verlange ich eine Entschuldigung.
Mhm, zu Recht. Bist du mal irgendwie dazwischen gegangen oder habt ihr, wenn irgendein Stress war, ich weiß nicht, wenn sich vielleicht ein anderer Kunde vor der Scheibe mit eingemischt hat oder so, oder habt ihr auch Ansage, ihr kommt da aus eurem Panzerglashäuschen nicht raus?
Also wir dürfen gar nicht rauskommen. Na, egal was ist, wir dürfen das Panzerglas dürfen wir nicht verlassen. Und das macht auch keiner. Also keiner ist so mutig und geht dann in den Kundenraum und klärt das von Gesicht zu Gesicht. Also die Panzerglasscheibe, die gibt uns schon sehr viel Schutz. Und das ist auch richtig so und wichtig. Wenn jetzt natürlich neue Mitarbeiter kommen, die da noch nicht so geläufig sind, die schlucken das auch noch nicht so gut runter, die werden nervös und die Kunden merken das, wenn, also die Kunden riechen die Angst der Mitarbeiter auch, und manche Mitarbeiter, die jung anfangen und das, die Diskussion mit den Kunden über Geld, gerade bei Süchtigen, die verkraften diese Diskussion noch nicht so. Da gehe ich natürlich als erfahrenere Mitarbeiterin dazu und kläre das. Und meistens ist es aber tatsächlich im Alltäglichen besser, den Bereich vom Kundenraum zu verlassen. Weil wenn man da stehen bleibt und einfach nur höflich bestimmt ist, werden die noch saurer. Und wenn man einfach den Kundenraum verlässt und hinten ins Büro geht, dann gehen die auch irgendwann. Also dann beruhigen die sich von selbst.
Einmal nach hinten gehuscht.
Ja, genau.
Er ist hier ja nicht sehr groß. Also ich dachte, ihr hättet vielleicht mehr Staufläche. Wir sitzen ja jetzt hier in eurer Küche. Falls man im Hintergrund mal Menschen hört, die Küche ist offen.
Ja.
Also hier gibt es keine Türen.
Nein.
Gar nicht, ne?
Nein.
Also es gibt keinen einzigen Raum, wo man eine Tür zumachen könnte.
Nee, aber es ist auch gewollt so, weil wenn ich jetzt eine Playstation und ein Tablet und ein Handy eingelöst habe und ich schleppe das durchs halbe Lager, möchte ich nicht noch drei Türen öffnen müssen und das ständig abstellen müssen. Also ich möchte schon überall durchkommen mit meinen Fendern, dass die schnell zum Kunden kommen. Ne?
Ja, wie viele Räume habt ihr hier? Wie viel Abstellfläche?
In Quadratmetern weiß ich das gar nicht, aber es sind 5 Räume.
5 Räume?
Mhm.
Okay.
Ohne Büro und Kundenraum, ne?
Ja.
Also nur Lagerfläche.
Da passt ja ordentlich was rein.
Ja.
Was war das teuerste Stück, was du hier mal hattest?
Das teuerste Stück war ein Brillant-Collier für 65.000. Genau.
Und dann kommt hier jemand an mit so einem Brillant-Collier,
ja,
wo
genau.
auch immer er es her hat,
ja.
und kriegt von dir 65.000 durch den Schlitz geschoben?
Genau, dauert ein bisschen länger beim Zählen. Ne? Also da gab es noch nicht die tolle Zählmaschine, die einfach durchrattert und man die Summe sieht. Also es wird per Hand gezählt. Aber ja, der Kunde möchte es bar haben, also bekommt er es bar. Von 1 bis 100.000 können wir das Darlehen sofort auszahlen.
Bis 100.000, das ist die Grenze, ja?
Ja, also andere Summen möchten wir dann doch schon gern per Überweisung tätigen.
Aber krass, genau. 65.000, was war das für ein Mensch, der dieses Collier hatte?
Das war ein Geschäftsmann, soweit ich mich erinnere. Also ich habe tatsächlich richtig gut in Erinnerung nur noch das Collier, weil das atemberaubend schön war. Und ich noch weiß, wie alle gestaunt haben, als sie es gesehen haben. Also es war pure Eleganz, purer Glanz, und man konnte es sich so richtig vorstellen, wie das beim Abendkleid wirkt, wenn das eine Frau umhat. Das war ein Geschäftsmann, in welcher Branche, weiß ich nicht mehr. Aber er war super nett, er hatte alles dabei, ein Zertifikat, Expertise, Rechnung, also es war atemberaubend schön, das Schmuckstück.
Aber da fragt man dann auch nicht nach, was dahinter steckt, warum er jetzt, woher dieses Collier kommt.
Der hatte Engpässe in den Bezahlungen seiner Rechnung von den Geschäftspartnern. Der musste seine Mitarbeiter bezahlen, war noch nie zuvor in einem Pfandhaus, und die Banken haben gestreikt, die wollten ihm das so nicht geben, und dann hat er die Möglichkeit gehabt, das hierher zu bringen. Und wir haben es gerne genommen.
Und wem gehörte das? Hat er das gesagt? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. So weit fragen wir dann nicht.
Seine Oma.
Also, nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist aber auch, das ist ja unser Geschäft. Also, wenn man zur Bank geht und diese Summe haben will, muss man sich wirklich bis aufs Blut ausziehen und rechtfertigen, für was und wie, und vorweisen, dass man liquide ist. Und das ist bei uns natürlich nicht so, ne? Also da stellen wir interessehalber Fragen, wenn wir natürlich sehen, der Kunde möchte überhaupt gar nicht sprechen. Wir haben auch Kunden hier, die möchten in den VIP-Raum, die möchten nicht groß erklären, nicht groß sprechen.
Da VIP-Raum? Wird
genau, da wo sie durchgekommen sind, als sie hier reingekommen sind.
Da, wo man
sind.
Reingelassen wird.
Die Schleuse zwischen Kundenraum und uns, da sind Kunden drin, die einfach separat bedient werden möchten. Genau. Und
sind das dann immer Kunden, die großen Wert dabei haben, oder kann das auch jemand sein, der einfach nicht da vorne stehen will?
Also wir haben wirklich sehr gute Menschenkenntnis. Wenn wir merken, der Kunde kommt rein und ist, der fühlt sich unwohl, oder es sind viele Männer im Kundenraum, die der Dame vielleicht nicht so geheuer sind, da kommen auch für Kleinstsummen die Kunden in den Kundenraum, in den separaten. Na, wenn wir merken, die fühlen sich unwohl oder sie möchten nicht, dass jemand sieht, was abgegeben wird, warum, wieso, weshalb, dann bieten wir den Kundenraum an, nebenan, und dann ist es vollkommen okay. Da ist keine Summe wichtig.
Kam der Typ mit dem Collier dann wieder, um das auszulösen?
Ja.
Ja?
Ja. Der kam wieder. Ja.
Und ist das generell so, dass die Leute in den meisten Fällen wiederkommen, um ihre Sachen abzuholen? Oder wollen die einfach nur die Kohle haben?
Also ich muss sagen, 95% der Kundschaft kommt wieder und löst es ein oder verlängert es. Manche Fender sind auch schon 20 Jahre hier. Die wurden nicht einmal eingelöst. Die werden 20 Jahre verlängert. Das kommt auch vor. Warum, weiß ich nicht.
20 Jahre kann ich das verlängern?
Sie können es unendlich verlängern. Solange man alle 6 Monate kommt und die Zinsen und Gebühren bezahlt, liegt es weitere 6 Monate hier. Und manche Fender haben einfach auch schon 20 Tickets dran. Also es ist, eigentlich hat es unser Haus nie verlassen. Warum die Kunden das 20 Jahre verlängern, das ist mir bis heute noch unbegreiflich.
Weil sie es sich vielleicht nicht leisten können. Irgendwann wollen sie es vielleicht wieder haben, haben aber kein Geld.
Aber die Zinsen übersteigen natürlich schon längst das Darlehen. Ne? Also es ist, man bietet den Kunden das auch oftmals an, dass man sagt, Mensch, kommen Sie doch das nächste Mal und zahlen etwas vom Darlehen ab. Das ist auch möglich, dass man die Zinsen bezahlt und nochmal in 5 oder 10 Euro Schritten was vom Darlehen abzahlt. Aber die wollen das manchmal gar nicht. Und manche brauchen vielleicht das als Beschäftigung, dass man alle 6 Monate herkommt. Also wir sind ja nicht nur Pfandhaus, sondern irgendwie auch Seelensorge. Viele Kunden begleite ich 15 Jahre mit der kompletten privaten Lebensgeschichte. Und die kommen hier auch und das Geschäft dauert 5 Minuten, aber die sind eine Stunde hier und erzählen erstmal von den letzten 6 Monaten und was sie so erlebt haben und wie es dem Sohn geht und wie es der Tante geht und die ist gestorben und der hat geheiratet und also da ist man dann erstmal wieder auf dem Laufenden.
Da ist man ja ganz schön beschäftigt.
Ja.
Hast du da jemanden im Kopf irgendwie, von dem du die Geschichte so kennst?
Also ich habe viele im Kopf, die ich natürlich namentlich nicht nennen darf. Das unterliegt natürlich dem Datenschutz. Aber viele im Kopf, die mir auch nahestehen in der Lebensgeschichte, dass ich bei manchen einfach doch schon mitfühlend bin. Und es kommt auch vor, dass ich hier, da war eine Kundin, die hat ihr Leben lang gearbeitet und hatte einen Unfall und konnte nicht mehr arbeiten, konnte aber auch ihr Haus nicht mehr halten. Und wenn man dann überlegt, wie schnell es einen selbst auch treffen kann, dass das einem so nahe kommt, dann es ist so, dass mir da auch die Tränen kommen und dass mir das unendlich leid tut, ne? Und dass man das auch irgendwie mit nach Hause nimmt. Also das kommt schon vor, klar.
Das passiert, dass du deine Arbeit dann mit nach Hause nimmst.
Also bis ganz nach Hause meistens nicht. Ich habe ja noch die Bahnfahrt, wo ich oftmals nochmal alles so durch den so Revue passieren lasse, was an dem Tag passiert ist, was gekommen ist, was für Menschen da waren, was für Geschichten dahinter waren. Bis ganz nach Hause, am Anfang ja, am Anfang habe ich vieles auch in der Nacht verarbeitet, weil alles neu war viele Schicksalsschläge dabei waren, viel Sucht dabei war. Ich hatte mit Sucht vorher nie Kontakt, nie Personen in meinem Umfeld, die irgendeine Sucht hatten. Und wenn man das hier täglich erlebt, dann war es am Anfang schon so, dass einen das beschäftigt hat, auch für längere Zeit.
Dann Junkies, Drogenabhängige.
Genau.
Alkoholiker.
Genau.
Wie viel Prozent würdest du sagen, macht das aus von euren Kunden?
Auch nicht viel. Also man denkt, dass das viel sind, weil einem die in Erinnerung bleiben. Aber ich glaube, dass es vielleicht 10-15% der Kunden sind.
Okay, das meiste ist dann doch so.
Das meiste sind ganz normale Leute wie du und ich. Nebenan, die nebenan wohnen, die vielleicht nicht über einen Monat kommen, die ganz normal arbeiten, Familie haben und die ihre Pfänder einfach jeden Monat zum 20. bringen und zum 1. wieder abholen.
Okay, so ab dem 20. ist dann die Kohle alle.
Ja, also zum Ende des Monats merkt man, dass die Pfänder wieder reinkommen und am Anfang des Monats Ultimo ist dann hier der große Ansturm, wo sie Schlange stehen und die Zinsen bezahlen oder die Pfänder einlösen. Genau, aber so eine Spielekonsole zum Beispiel von einer Familie, die zum Monatsende damit einfach überbrückt, die ist jeden Monat drin und nächsten Monat wieder draußen. So, und dann ist sie aber wirklich, das ist wie ein Hamsterrad. Die Pfänder kommen immer wieder rein, jeden Monat.
Dann wissen die Kinder schon, Spielekonsole ist wieder weg.
Genau.
Und in einer Woche ist sie wieder da.
Genau, meistens ist sie zur Reparatur bei uns.
Ach so.
Damit die Kinder das einfach nicht so mitkriegen, ne?
Die ist jeden Monat in der Reparatur. Das ist ganz schön dramatisch, ne?
Oftmals merkt man das, gerade wenn die Familien doch Gegenstände versetzen, die für die Kinder gedacht sind. Tablets, manchmal auch eine Kindergitarre. Das geht einem selber nah. Gerade ich habe auch einen Sohn, also für mich wäre auch die letzte Option, von meinem Kind was zu nehmen und zu versetzen. Aber vielleicht bleibt denen, ich hinterfrage das nicht, aber vielleicht bleibt denen einfach nichts anderes übrig. Und dann, um das nicht so zu thematisieren, sagen sie, das ist runtergefallen oder es muss gereinigt werden oder es geht zur Reparatur. Und das ist schon vorgekommen des Öfteren, dass die Kinder hier mitstehen und sagen, wieso muss die denn jetzt repariert werden? Und dann spiele ich mit. Dann sage ich, da ist ein Fehler, den müssen wir reparieren und das geht aber bestimmt ganz schnell. Und dann zwinkert die Mama mir zu und ist dankbar. Also man lässt sich dann natürlich auch so ein bisschen auf diese Rolle ein, tatsächlich. Ja.
Da hast du aber ein großes Herz auch.
Ja, also bestimmt, aber klar, ein großes Herz muss man auch irgendwo haben. Das sind alles Menschen, die in einer Notlage sind, auch wenn sie nur in einer kleinen Notlage sind. Aber mitfühlend, finde ich, sollte jeder Pfandleiher sein. Also bestimmt, aber herzlich und mitfühlend, sage ich immer.
Man hat die ganze Bandbreite, meine Güte. Beim einen muss man noch sehr bestimmt sein, beim nächsten ist man sehr mitfühlend.
Ja.
Das ist schon wahrscheinlich nicht ganz einfach. Du hast gerade schon mehrfach die Zinsen erwähnt.
Mhm.
Wie viel Zinsen sind denn das? Was müssen die Leute denn bezahlen, um ihre Sachen hier wiederzukriegen?
Genau, bis 300 Euro ist das im Pfandleihergesetz gestaffelt und ab 300 Euro sind das 4%, 1% für das Darlehen und 3% für die Lagerung pro Monat.
Mhm, okay. Boah, da zahlen die ja schon ein bisschen was, wenn sie hier 20 Jahre lang ihre Sachen haben.
Ja, richtig. Viele denken aber auch, also in meinem Umfeld sind immer viele, die sagen, ja, aber wer kommt denn da hin und bringt jetzt was Hochwertiges? Und da sage ich immer, naja, wenn man bei 30 Euro nur 1,80 Euro Zinsen verdient, könnten wir nicht 90 Jahre bestehen. Ne? Also wir leben nur von den Zinsen und Gebühren. Wir haben nichts davon, wenn die Pfänder in die Auktion gehen. Das ist für uns ein durchlaufender Posten und eher ein Verlust, weil das nur Arbeit ist. Aber bei 30 Euro 1,80 Euro, wie gesagt, könnten wir unsere Unkosten nicht finanzieren und 90 Jahre bestehen. Da müssen natürlich auch Kunden kommen, die viele Sachen haben, die hochwertiger sind. Also haben wir wirklich von dem kleinen, teilweise Obdachlosen bis zum Geschäftsmann, haben wir einfach alles an Kundschaft dabei. Aus jeder Kultur, jeder Gesellschaftsklasse. Also es ist wirklich von allem etwas. Und das Spannende ist, dass man nie weiß, wer reinkommt. Also es klingelt und das ist so dieses Kitzeln, diesen Job. Also ich liebe diesen Job, weil ich, wenn es klingelt, ich weiß nie, was kommt. Wer kommt, in was für einer Darlehenshöhe etwas kommt. Also es ist einfach immer spannend, den ganzen Tag über.
Ja, man kommt hier ja nicht einfach so rein. Man muss erst klingeln.
Genau.
Dann wird man reingelassen.
Genau.
Und dann steht da entweder das Collier oder...
Oder auch nur eine Seiko-Uhr. Also ich will jetzt nicht nur sagen, eine Seiko-Uhr ist auch eine tolle Uhr, aber ist natürlich vom Darlehen her viel niedriger als eine Rolex. Ne? Ja, ist spannend.
Und die Sachen, die dann hier bleiben, die nicht verlängert werden, die gehen dann in eine Auktion?
Genau, richtig.
Okay, und wie läuft das dann? Also ihr, sind das so offene Auktionen oder ist das irgendwie im Internet oder sowas?
Ja, die Auktionen werden öffentlich bekannt gegeben, natürlich auch online auf unserer Homepage. Der Pfandnummernbereich wird Kundenkulanz angeschrieben. Wir benachrichtigen die Kunden, dass die Fender zur Auktion gehen, dass die letzte Möglichkeit besteht, die Fender zu verlängern oder einzulösen. Und wenn sie das nicht tun, dann kommt der Pfandnummernbereich in die Auktion. Da darf jeder dran teilnehmen. Der Auktionsort ist öffentlich bekannt gegeben. Und genau.
Und das Geld, was man dann da einnimmt bei der Auktion, das behaltet ihr?
Das wäre toll. Das geht gesetzlich nicht.
Der Pfandleiher, okay.
Der Pfandleiher, der darf sich nur an den Zinsen und Gebühren bereichern. Das ist unser Verdienst. Alles das, was drüber geht, wir ziehen natürlich von einem Überschuss unsere Auktionskosten ab und die Zinsen und Gebühren. Aber wenn der Kunde jetzt einen Pfand für 200 Euro beliehen hat und auf der Auktion erzielen wir 600, dann wird davon natürlich unsere Auktionskosten abgerechnet, unsere Zinsen und Gebühren. Und der reine Überschuss, der steht dem Kunden zu. Und wenn der Kunde den Überschuss nicht innerhalb von 3 Jahren abholt, dann bekommt das Finanzamt. Dann wird das abgeschrieben.
Ah, okay. Weiß der Kunde das überhaupt, dass er Kohle aus der Auktion kriegt?
Es steht bei uns auf den Pfandschein drauf, es steht im Pfandgesetz drin, es steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen drin. Wir weisen es auch meistens, wenn etwas zur Auktion geht und die Kunden aber kommen und sagen, sie können es nicht abholen und auch nicht verlängern, dann sagen wir dazu, dass falls wir einen Überschuss erzielen, dass sie bitte nochmal anruft nach der Auktion, um zu erfragen, ob da ein Überschuss erzielt wurde und dann kann sie sich den abholen. Ja.
Kommen denn immer alle oder ist das schon häufig so, dass dann der Überschuss gar nicht abgeholt wird?
Ja, so oder so. Also oftmals sind welche, die direkt nach der Auktion kommen, weil sie es wissen. Viele sind aber auch dabei, die es nicht wissen. Die kommen dann natürlich erst, wenn wir sie anschreiben. Also wir schreiben die Kunden nochmal an, dass ein Überschuss erzielt wurde, dass sie bis Jahresende Zeit haben, das abzuholen. Und dann kommt natürlich ein Teil, aber viele vergessen auch, in der heutigen Zeit ziehen viele Leute einfach ganz schnell um und wenn sie eine neue Adresse haben, dann kann unser Brief natürlich nicht ankommen. Und wenn sie einen Pfand versetzt haben und es bis zur Auktion sind, vergehen meistens 7 bis 8 Monate, weil 6 Monate hat der Kunde ja von Haus aus Zeit, da sind manche schon irgendwie 3-mal umgezogen, haben uns aber nie die Adresse mitgeteilt. Und da hoffen wir natürlich dann, dass sie von selbst irgendwie kommen.
Mhm.
Genau.
Und was ist, wenn ich kriege ja so einen Pfandschein, wenn
genau.
ich hier rausgehe. Was ist, wenn ich den verloren habe?
Das ist schlecht. Sagen wir auch bei jedem Neuversatz, der Pfandschein ist die Macht. Also jeder, der den Pfandschein in der Hand hat, kann das Pfand einlösen. Das heißt, wenn ich ihn verliere, ist der erste Gedanke, ganz schnell bei uns anzurufen, zu sagen, der Pfandschein ist verloren, ich möchte ihn gerne sperren. Und dann kann nur der Versetzer mit dem Ausweis persönlich kommen.
Genau. Okay. Gibt's hier auch Sachen, die ihr ablehnt? Also wo ganz klar ist von vornherein, okay, das nehmen wir generell nie?
Ja, klar.
Was
also
denn?
Wir haben generell natürlich keine benzinbetriebenen Sachen wie eine Motorsäge oder sowas. Also benzinbetriebene Sachen können wir nicht beleihen, nicht lagern, aus Sicherheitsgründen nicht. Was wir noch nicht beleihen, sind Autos. Also es sind ganz viele, die immer fragen, kann ich auch ein Auto zu euch bringen? Nein, da gibt's Autopfandhäuser für.
Wohin?
Und Waffen. Also alles, was unter dem Waffengesetz liegt, dürfen wir nicht beleihen. Ne? Stichwaffen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, das dürfen wir generell nicht.
Wird das versucht?
Ja.
Ja. Echt? Hattest du hier schon Leute, die dir die Waffe rüberschieben?
Nee, persönlich nicht. Ich glaube, da traut sich auch heutzutage keiner auf die Reeperbahn mit einer Waffe, weil es stehen ja überall Schilder, Waffenverbot. Aber angerufen haben viele. Ne? Also angerufen, ob wir eine Waffe beleihen, ob wir ein Messer beleihen. Und dann lehnen wir das ab.
Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du hier ganz viel mitkriegst, auch von den Geschichten. Also die Kunden, fragst du die, wofür sie das Geld benötigen auch? Oder erzählen die das einfach von sich aus?
Nein, explizit fragen tue ich nicht, weil das nicht meine Angelegenheit ist. Mein Job ist, das Pfand zu prüfen und ein Darlehen zu ermitteln, was für uns und für den Kunden tragbar ist. Also dass wir zum Geschäft kommen, aber nicht, wofür der Kunde das braucht. Wenn der Kunde aber von sich aus sagt, viele wollen sich rechtfertigen, warum sie jetzt kommen, wo ich immer sage, sie müssen uns das nicht erklären. Wenn sie es möchten, hören wir ihnen gerne zu. Und das mache ich auch gerne, aber ich frage nicht explizit nach, haben sie da jetzt eine Uhr? Ja, wofür brauchen sie denn das Geld? Also das ist nie vorgekommen. Das traue ich mich auch gar nicht.
Sagen Sie doch mal, warum haben sie denn kein Geld? Okay, aber du kriegst da halt einfach viel mit. Und gibt's noch eine andere Schicksalsgeschichte, die du hattest von der Frau gerade erzählt, die den Unfall hatte? Gibt's da noch andere Sachen? Also du hast ja auch gesagt, dass es schon ab und an noch mehr Sachen gibt, die dich bewegen.
Ja, also bewegen tun mich tatsächlich die alten Leute, die Senioren, den Krieg erlebt, ein Leben lang gearbeitet, hart gearbeitet. Ich meine, heutzutage die jungen Menschen, die wissen gar nicht mehr, was Arbeiten ist. Ich weiß auch nicht, was wirklich körperliche Arbeit ist. Ich kenne es nur aus Geschichten meiner Oma. Die haben wirklich richtig hart gearbeitet, ihr Leben lang, waren immer bodenständig, wollten nie groß hinaus haben, waren immer zufrieden mit dem, was sie hatten. Und dann kommen die in der Rente einfach nicht zurecht. Und das geht mir einfach so nah, dass ich denke, es kann doch nicht sein, dass die ein Leben lang arbeiten und dann nicht über den Monat kommen. Also die geben ja auch nicht aus viel. Die brauchen nur Brot, Butter, Wurst. Und wenn dann jemand hier steht und wir die Sachen nicht beleihen können, weil das keinen Wert hat, kein Gold ist, oder manche denken auch, dass das Gold ist, weil das ein ganz altes Geschenk war, und dann stellt sich aber raus, es ist nur vergoldet. Die sind total geschockt, am Boden zerstört, und dann, das geht mir richtig nahe, wenn ich denen nicht helfen kann. Und da hatte ich eine ältere Dame, die kam rein, die hat gezittert, der war das unangenehm, die hat nie nach Geld gefragt, auch nie in der Familie irgendwie gesagt, dass sie nicht über einen Monat kommt, und hat sich ein Herz gefasst und wollte von ihrem verstorbenen Mann den Ehering versetzen. Und sie hat dabei geweint, weil sie sagte, sie weiß gar nicht, ob sie das schafft, das je wieder rauszuholen, aber es wäre das Letzte, was sie an ihren Mann erinnert, weil sie alles an Hab und Gut verloren haben. Sie sagte, sie hat da die Fotos, das ist alles nicht mehr da, und ich weiß nicht, ob es verbrannt war, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Sie hat auf jeden Fall nichts mehr von ihrem Mann da, und hat erzählt, dass sie durch den Krieg gegangen ist, dass sie geflüchtet ist, dass sie hart gearbeitet haben, dass sie sich ein Eigenheim aufgebaut haben. Jetzt hat sie alles verloren, ist in einem Seniorenheim und hat eigentlich so gar nichts. Und ich konnte diesen Ring nicht nehmen. Also sie sagte, ich brauche nur 10 Euro. Der Ring wäre weitaus mehr von der Beleihung her gewesen. Sie sagte aber, sie weiß nicht, ob sie das wieder rausholen kann. Und da war für mich, das ist das allererste Mal, und das, ich weiß nicht, ob es das letzte Mal bleibt, da habe ich aus meiner Tasche ihr 20 Euro gegeben und habe gesagt, dass ich kann das nicht verkraften, dass ich ihnen jetzt diesen Ring abnehme und sie mir sagen, sie wissen nicht, ob sie überhaupt noch mal wieder herkommen. Das kann ich nicht. Also wenn sie jetzt drüben bei Penny sich Brot und so, ich gebe ihnen 20 Euro.
Ja. Was hast du ihr dann geschenkt?
Genau. Das habe ich ihr geschenkt.
Das ist aber auch, Ich habe richtig Gänsehaut.
Ja, also das sind so Sachen, die gehen einem lange nahe, die bleiben in Erinnerung und daran denkt man vielleicht auch immer mal wieder zurück, wie gut es einem selber geht. Und die haben einfach nicht viel. Und das, was sie haben, das würden sie noch entbehren. Also es ist so, also ja, das sitzt immer noch tief, wenn ich darüber nachdenke.
Und 10 Euro einfach für Lebensmittel, ja?
Ja. Sie hatte nichts mehr. Sie hat Besuch empfangen wollen und wollte irgendwie Kekse. Sie wollte irgendwie was kaufen, was es da in diesem Heim nicht gibt, nicht zu der Zeit gibt. Ich weiß nicht, wie es war. Sie wollte Kekse oder Pralinen oder was. Und ja, also wie gesagt, ich kann damit dann nicht umgehen und dann war das so, dass ich es aus meiner Tasche genommen habe, ja.
Ja, aber du hast ja sicher auch schöne Erlebnisse hier, oder?
Ja, klar, also gerade hier auf der Reeperbahn ist es einfach nie langweilig. Es ist bunt, es ist vielfältig, es ist witzig, es ist offen. Es ist einfach, die Leute sind so unkonventionell. Jeder darf so sein, wer ist, wer sein will. Also manche Kunden kommen den einen Tag als Frau und den anderen Tag als Mann. Also manchmal ist das so witzig. Die sind so, wenn der Tag scheiße ist, dann ist der scheiße. Man braucht nicht schönreden, man braucht sich nicht verstellen. Man ist so, hier ist das Leben irgendwie noch so voller Freude irgendwie, wenn die reinkommen. Ja, Trubel.
Ja, schön. Mhm. Was für skurrile Sachen werden hier abgegeben? Ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht noch andere Sachen versucht werden, zu Geld zu machen als in anderen Filialen.
Ja, also die Reeperbahn ist schon speziell in der Kundschaft und auch natürlich in den Fendern. Also was war das Skurrilste? Das war mein zweiter Arbeitstag. Genau, mein zweiter Arbeitstag. Ich war gerade 20, bin hier angefangen. Mein zweiter Arbeitstag kam ein Mann rein und sagte, sag mal, nehmen Sie auch Heimatfilme? Und dann sage ich, was meinen Sie denn mit Heimatfilm? Sissy oder? Nee, also so andere Heimatfilme. Und sage ich, ich weiß jetzt gar nicht, was Sie meinen. Also ich meine, ich kannte die Reeperbahn wirklich. Mit 18 bin ich immer feiern gegangen, aber naja, und dann kam er da mit Pornos raus und dann 20 Pornos und also die Bilder allein. Und dann sagt meine Kollegin, da sage ich, sag mal, nehmen wir auch Pornos? Der steht hier mit Pornos? Und dann sagt sie, ja, zieh die Handschuhe an. Dann musst du prüfen, ob die CDs noch in Ordnung sind. Sagt ich, bitte? Nee, das kann ich nicht. Und ja gut, ich habe mir Handschuhe angezogen und habe diese 20 Pornos da durchgeguckt. Ja, 20 Pornos, 20 Euro, bitteschön. Pfandschein geschrieben und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich hier auf der Reeperbahn gelandet, toll.
Da warst du ganz peinlich berührt, ja?
Ja, also mega peinlich, wenn man an Sissy denkt und man bekommt da irgendwie Pornos der Oberklasse. Also das ist, und dann kommen auch noch so Sprüche, ja, passen Sie gut drauf auf, das sind richtig geile Dinger, wo ich denke, ja, jetzt reicht's aber auch, also mehr Infos brauche ich jetzt nicht. Ne? Naja, und dann, ja, da bin ich auf der Reeperbahn gewesen. Und dann natürlich so Dildos werden angeboten. Da sagt man, ja, unbenutzt mit Rechnung, warum nicht? Ne? Wir sind nun mal auf der Reeperbahn. Oder auch vielleicht so ein Kostüm aus Lack und Leder oder so. Das hat man jetzt natürlich in anderen Filialen nicht. Das hat man dann nur hier. Und oder so große, fette High-Heel-Stiefel, die Stripperin oder Table-Dance-Tänzerin benutzen. Die habe ich sonst auch nie in der Hand gehabt. Ne? Die guckt man sich dann natürlich auch anders an. Aber klar, das sind natürlich dann auch Sachen, die wurden hier abgegeben. Oder auch was ich einmal hatte, war leider kaputt. Eine Gummipuppe von Pamela Anderson. Also die sagte ich, die kann ich doch nicht testen. Ja, nee, die ist kaputt, die war so geil. Und sagte ich, nee, aber das geht dann auch nicht. Also dann weiß man immer nicht, da muss doch eine versteckte Kamera sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass der hier steht mit einer kaputten Gummipuppe und mir die anbietet als Pfand. Da denke ich immer, also irgendjemand will mich doch jetzt hier verarschen. Ne? Aber die meinen das wirklich ernst.
Ja, aber er hat ja gesagt, die ist kaputt.
Ja, ja, das, du aber kaputte
nicht,
Sachen
du können wir nicht beleidigen. Du hättest irgendwie aufpumpen müssen.
Nee. Oh Gott. Oh,
hast du ihm dann zurückgegeben?
Ja, natürlich, also klar.
Hast du gar nicht durch einen Schlitz angenommen,
nee, die Puppe? Nee, ich habe gesagt, die mag noch so geil sein, behalten Sie die mal lieber. Also defekte Sachen können wir nicht beleihen. So, der war völlig, war enttäuscht, weil er wohl dachte, er hat da sonst was in der Hand. Ja, und sowas erlebt man einfach nur auf dem Kiez. Das erlebt man in anderen Filialen nicht. Oder auch drüben, als das Eros noch da war, da kam ein Kunde hier rein, das war im Herbst. Wir hatten gefühlt nur 10 Grad und es war Sturm und der war nur in so einem Hemdchen bekleidet, völlig rot, aufgehitzt, schwitzig. Ja, mach mal schnell hier, gib mir nochmal 50 Euro, die ist so geil, ich muss da jetzt nochmal eben rüber. Und du denkst dir, was war das denn jetzt, ne? Und so während des, ja, also der hat sich schnell angezogen und wollte nochmal die zweite Runde und wollte nochmal 50 Euro haben, weil die...
Also so, während des Geschlechtsaktes ist er nochmal ja, schnell
rübergegangen. Ja, während danach, wie gesagt, ich habe keine Fragen gestellt, aber sowas, da bin ich tatsächlich noch peinlich berührt und ja, und denk mir immer, das wird mir keiner glauben, das glaubt mir keiner, wenn ich das erzähle.
Doch, also ich glaube das sofort, ja.
Also manchmal, wenn ich so im privaten Raum darüber spreche, da sitzen die Leute mir gegenüber, Kinnlade runter, Augen ganz groß, was? Und dann, und wie ist, also die wollen dann natürlich auch mehr wissen. Und dann sage ich immer, also ich stehe da selber genauso geschockt und denke mir, das glaubt kein Mensch, hier muss eine versteckte Kamera sein. Also das kann ich meiner Oma doch auch gar nicht erzählen. Wenn die fragt, wie war dein Tag, dann kann ich dir doch solche Geschichten nicht erzählen.
Na, erzählst du ja von der Gummipuppe. No?
Ja.
Ja, wir mal gucken, was Oma dazu sagt.
So, und das, ja, aber das erlebt man
und
nur
hier. Und was hat der Typ hier, der da bei der Prostituierten war, was hat er abgegeben?
Ich glaube, das war eine Uhr. Also das Pfand war schon so nebensächlich, dass die Geschichte, die war sowas von spektakulär, dass der hier einfach verschwitzt reinkam und die Susi ist so geil, die macht für 50 Euro fast alles, dass ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das war eine Uhr. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Nee, weiß ich nicht mehr.
Ja, schön. Bist du immer noch peinlich berührt bei manchen Sachen oder bist du da jetzt irgendwie?
Nein, aber mit Anfang 20 muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin als Kind hier rübergegangen mit meiner Familie zu irgendwelchen Musical-Aufführungen oder zum Dom mal rüber oder so. Da wurden mir hier im Schaufenster Dildos als Küchengeräte verkauft. Also da hat meine Mutter gesagt, ja, das ist ein Rührstab. Ja, das weiß ich heute noch. Aber wenn man denn mit Anfang 20, ich bin jetzt nicht prüde oder ich... bin jetzt, dass ich nicht weiß, was hier stattfindet. Aber wenn man mit 20 dann hier steht und man so mit diesem Rotlichtmilieu konfrontiert wird, auch im täglichen Geschäft, da ist man erstmal peinlich berührt. Wenn jetzt heute jemand mit Dildos kommt nach 15 Jahren, dann ist das schon okay, da geht man anders mit um, da schmunzelt man und denkt sich, okay, die Zeiten haben sich nicht geändert, Dildos sind immer noch aktuell, aber damals war das schon, ja, da bin ich schon rot angelaufen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Fasse ich es an, prüfe ich das jetzt? Also prüfen, ich muss ja alles prüfen, was kommt, ne? Wie prüfe ich ein Dildo? Also, ne? Das so.
Ich weiß nicht, wie prüfst du denn ein Dildo?
Ich nehme Dildos nur mit Rechnung an. So, da muss ich nichts prüfen. Da ist dann eine Garantie drauf. Aber ja.
Aber du machst den schon einmal an?
Nee, wenn er neu verpackt ist, dann nicht.
Nee. Vielleicht haben die den da ja auch in die Verpackung zurückgesteckt.
Ja, nee.
Da willst also du Dildos, jetzt gar nicht drüber nachdenken,
nee,
oder?
Nee. Nein.
Ist okay. Wir müssen jetzt auch nicht weiter über Dildos reden. Ja. Völlig in Ordnung. wir müssen mal einmal dazu sagen, dass du momentan überhaupt nicht auf dem Kiez arbeitest. Also du hast lange auf der Reeperbahn gearbeitet, bist stellvertretende Filialleiterin in Altona momentan.
Genau.
Wie lange warst du auf St. Pauli?
7 Jahre.
7 Jahre, mhm. Okay. Und jetzt Altona. Vermisst du das hier?
Ja, doch. Vermisse ich. Das Team ist erstmal ganz anders. Wir sind hier sehr, sehr locker. Doch, also ich muss sagen, die Reeperbahn war schon von allen Filialen, ich habe in allen Filialen gearbeitet in Hamburg. Wir sind ja auch in anderen Orten, den Heide, Barmbek, Bramfeld sind ja eher ruhigere Orte. Aber die Reeperbahn war die lustigste davon. Ja, von den Kunden, von der Vielfalt. Doch, vermisse ich.
Hast du hier von der Außenwelt, weil man ist hier im ersten Stock, ihr habt hier irgendwie, das ist, als wenn man in ein Wohnhaus geht eigentlich, wenn man hier reinkommt, kriegt man dann überhaupt von der Außenwelt hier auch was mit?
Nee, nicht wirklich. Also klar, wenn man morgens aus der Bahn steigt, dann sieht man, ich meine, die Reeperbahn bei Tag ist ja auch nicht die Reeperbahn bei Nacht, ne? Also viele denken immer, die arbeitet auf der Reeperbahn und die sieht tagsüber genauso aus wie nachts. Das ist ja nun mal überhaupt nicht der Fall. Die Reeperbahn ist hier morgens eigentlich sehr ruhig und der Rest vom Schützenfest, der läuft hier hoch und runter. Und aber so tagsüber, wir gehen nicht viel raus. Also was will ich hier meine Pause draußen verbringen? Ne? Wenn, dann würde ich zum Hafen gehen, aber dass ich jetzt hier über die Reeperbahn hoch und runter schlender, das verkneife ich mir. Also da habe ich einfach damals oft Sprüche bekommen, wie viel kostest du, kannst du mal, wir kommen noch mal eben mit um die Ecke, du bist so geil und das muss ich mir nie antun.
Ja, blondes, langes Haar und
ja
du bist ja schon sehr hübsch, deswegen wirst du dann bestimmt auch ab und an mal angesprochen, ne?
Ja.
Hier auch? Wurdest du hier auch angesprochen?
Ich wurde hier einmal angesprochen, ob ich nicht den Job verfehlt hätte. Ich könnte auch richtig geiles Geld machen woanders. Und gut, da sage ich danke, nein, weil ich es einfach auch nicht als Kompliment empfinde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt so hier im Laden nicht, nein.
So angebaggert oder so nicht?
Nein. Ich hatte mal einen Rosenkavalier tatsächlich hier, der wollte mir den Hof machen und sagte, also ich würde dich sofort heiraten. Und dann sagte ich, nein, ich hab Familie und nein, natürlich nicht. Und dann kam er hier mit Rosen an. Das ist aber wirklich einmal gewesen.
Wie reagiert man denn dann, wenn hier einer hinterm Panzerglas mit Rosen steht?
Ja, also der wollte mit mir einen Kaffee trinken und ich habe die Rosen dankend angenommen. Sehen natürlich schön aus im Kundenraum, aber habe halt für den Kaffee nein gesagt. Und das würde ich auch immer beibehalten. Also auf diese private Schiene mit Kunden zu kommen, ist für mich einfach ein No-Go. Na, freundlich zu sein und man hat auch manchmal, ist man Teil des Lebens, weil sie einem die Geschichte erzählen und man hat auch, ich will nicht sagen Freundschaft, aber bei manchen ist es so, da freut man sich, wenn die kommen, die wissen manchmal auch über meine Familie Bescheid, dass man manches teilt, so das habe ich auch erlebt oder so, dass man sich austauscht, wie als wenn man mit einer Bekannten spricht. Aber dass ich wirklich ins Private, richtig rein ins Private gehen würde, würde ich niemals.
Aber du erzählst auch was von dir mal so.
Ja, natürlich. Also wenn die zum Beispiel erzählen, sie haben ein Haus gebaut, dann sage ich, Mensch, das habe ich auch hinter mir, total anstrengend. Ne? Aber ja, klar, also ich bin ja nicht bei Fort Knox. Ne? Also warum nicht? Mhm. Und wenn die sympathisch sind und warum soll ich da nicht auch was über mich erzählen?
Oder also du hast auch ein Haus gebaut?
Ja, also wir haben es umgebaut. Wir haben ein altes Haus renoviert, ja. Mhm.
Und wo lebst du?
Ich lebe in einem kleinen Städtchen nähe Hamburg.
Okay, gar nicht, also eher so dörflich, ja?
Genau.
Nix mit Kiez.
Nein.
Als Lebensmittelpunkt.
Nein, also arbeiten hier auf dem Kiez ist ganz, ganz toll. Aber ich bin auch immer froh, wenn ich in die Bahn steige und dann ins Ländliche komme.
Das nicht so dein Ding. Bist du auf dem Kiez denn noch unterwegs mal?
Ich war tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, war ich oft auf dem Kiez unterwegs. Also an den Wochenenden nach dem Dom oder auch Partys zusammen, Konzerte, große Freiheit. Klar, aber jetzt in der Zeit, wo ich hier gearbeitet habe, war ich tatsächlich privat nicht noch in irgendeiner Kneipe abends oder am Wochenende. Also da haben mir 5 Tage Kiez gereicht, dann musste ich das nicht noch am Wochenende machen.
Ja, das kann ich auch verstehen. Was hast du denn so generell, wenn du mal überlegst, was hast du generell in diesem Job hier auf der Reeperbahn über Menschen gelernt? Was hast du für dich da mitgenommen?
Dass man keine Vorurteile haben sollte, dass jeder so leben kann, wie er leben will. Dass nicht aussagekräftig ist, was der Kunde hat, der dahinter steht. Also es sind auch manche einfach, die kommen hier in Jogginghose völlig verwahrlost, bringen aber eine Rolex und denen ist das nicht wichtig, das Aussehen oder so. Ja? Dass man frei sein kann und jeden einfach so nimmt, wie er ist. Also wir auf dem Dorf, wir kennen keine Menschen, die tagsüber als Mann und nachts als Drag Queen. Das kennen wir aus dem Fernseher, das sehen wir aber privat nicht. Das sind alles ganz normale Menschen wie du und ich. Und lass sie alle so sein, wie sie sind, wie sie sein wollen. Frei, bunt. Das habe ich eigentlich am meisten gelernt. Ja.
Wird dein Weg nochmal zurück zum Kiez gehen, wenn du das hier so vermisst?
Ich würde nicht Nein sagen. Das obliegt nicht meiner Entscheidung. Das ist natürlich Personalabteilung, aber sollte es nochmal so sein, dass ich hierher versetzt werde, würde ich nicht Nein sagen, nein.
Das ist doch ein schönes Ende. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.